Davranış fazla var. Fazla indirin. Fazla indirin. Fazla şartın. For anyone who's mentioned. For anyone who's mentioned. Wir werden weiter achten auf die Zusammenhänge. So hat er etwas zu rühmen, aber nicht verpasst. Wir, das nur der Zeit halber, schlagen wir jetzt die Stelle nicht auf. Aber ihr glaubt, dass ich die Wahrheit sage. Bitte, ich lasse mich doch mal korrigieren, wenn sie stimmen sollte. Nun sagt Jakobus in weiteren Ausführungen seines Briefes, den er ja als Titel der ersten hier, Jakobus schreibt seinen Brief an die 12 Stämme Israel, die in der Verschreibung sind. So, bitte. Der Brief geht an die. Und für die gilt, auch wenn sie an Christus glauben, wir urteilen, dass ein Mensch nicht aus Glauben allein gerechtfertigt wird, sondern dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Die Sprache des Jakobus. Aber bitte an die 12 Stämme Israel, die an Christus glauben. Von Paulus wird gesagt, als er zum letzten Mal nach Jerusalem kommt, du siehst, Bruder, Paul, 10.000 der Juden sind gläubig an den Herrn Jesus und alle sind einfach für das Gesetz. Ich will nur sagen, nachdem Gott bewilligt hat, dass dem Volk Israel, dass er zu sich gezogen hat, aus lauter Güte, um ihre Abgötterei am Sinai willen, währenddem Gott sich dem Mose offenbarte und seine Güte kundtat, haben sie unten das folgende Kauf gemacht. Und nun Stephanus, voll Heiligen Geistes, Apostelgeschichte 7, sagt ihnen, deshalb gab Gott sie dahin, dem ganzen Heer der Himmel zu dienen. Und das ganze Heer der Himmel besteht, die Vertreter haben sich von Zeit zu Zeit einzufinden, die Engel Fürsten und Majestäten vor dem Throne Gottes um Rechenschaft abzulegen und neue Bewilligungen für ihr weiteres Tun zu empfangen. Das finden wir in der Schrift. Dann heißt es, zu seiner Rechten und zu seiner Linken war das ganze Heer der Himmel versammelt. Gott stellt dort einen Antrag wieder, ein Ziel, was Gott ins Auge gefasst hat, sie dürfen ihre Anträge stellen, sowohl die zur Rechten, das sind die Konservativen, und die Linken, das ist die Opposition. Das sind die gegen Gott, die Gegner. Alle dürfen ihre Anträge stellen, und Gott sagt in jedem Fall, ich glaube im Buch der Könige, zu einem Lügengeist, der von der Linken kommt, dein Vorschlag wird ausgeführt, du wirst es tun. Also sehen wir, Glauben in diese Zusammenhänge hinein. Nun, Gott weiß, dass das Volk Israel direkt mit den Gesetzen, ich will mal in Bibel sprechen, geimpft ist. In Fleisch und Blut ist das ein Volk Israel, eingeimpft von Juden aus. Sie sind unter Gesetz gestellt. Und eigenartig, es ist auch begreiflich, dass nachdem sie jetzt die Vergebung ihrer Sünden haben, die Liebe Gottes in Christo, in ihrem Messias erkannt haben, soweit sie gläubig wurden an den Herrn Jesus, haben sie jetzt, das Letztliegende ist doch begreiflich, versucht, endlich das Gesetz von den Petrus sagen, sagte selbst, was wir, weder wir noch unsere Väter zu tragen vermochten, jetzt in der Kraft des Glaubens, die Forderungen des Gesetzes zu erfüllen. Das nur soweit, Jakobus, genau das Gegenteil. Wir urteilen, dass ein Mensch nicht aus Glauben allein, sondern durch Werke gerechtfertigt wird, nicht durch Glauben allein. Und Paulus hier genau das Gegenteil. Und eigenartig, was nun Paulus von Abraham hier noch sagt, ist folgendes. Vers 9, Kapitel 4. Diese Glückseligkeit, nämlich ohne Werke, allein durch den Glauben und Gottes Gerechtigkeit geworden zu sein, diese Glückseligkeit nun ruht sie auf der Beschneidung oder auch auf der Vorhaut. Das heißt, gilt sie nur für die Juden oder auch für die Heiden, für die Nation. Denn wir sagen, dass der Glaube des Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Und jetzt, wie, in welchem Zustand wurde er dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet? Als er in der Beschneidung war oder noch in der Vorhaut? Wer weiß also? Ja. Bevor Abraham beschnitten war, hieß er ja nicht Abraham, sondern Abram. Da war er ein Heide, ein Unbeschnittener. Als Unbeschnittener rief Gott ihn persönlich heraus aus seinem Zelt eines Nachts: Blicke doch den Himmel, führe Suche über das Inventar der Sterne, wenn du kannst. Also wird dein Same sein. Also. Und er glaubte Jehova und er rechnet es ihm zur Gerechtigkeit. Bitte, was konnte Abraham für ein Werk tun, bis er vor Gott gerecht war? Er konnte ja kaum Atem holen, nicht? Schon war er gerecht. Gott gibt ihm eine unglaubliche Verheißung. Er glaubt sich im Herzen, Gott, der die Herzen prüft, erkennt das, rechnet es ihm zur Gerechtigkeit. Alles ist zwischen Abraham, zwischen Gott und Abraham, in vollkommener Ordnung. Ja, ausgeschlossen. Kann sich Abraham rühmen? Jetzt hat er keine Werke getan. Nein. Er gibt nur allein Gott die Ehre. Das, was er verheißen hat, kann ich nicht tun allein. Das ist die Verheißung, die Gott allein erfüllt. Nun, sagt die Abkodus, wurde nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt? Jetzt achten, als er Isaak seinen Sohn opferte. Aha. Merken wir. Und jetzt wieder die Frage. War jetzt Abraham noch in der Vorhaut oder war er jetzt beschnitten? Jetzt war er beschnitten. Als er Isaak seinen Sohn zu opfern hatte, als das von ihm gefordert wurde, da war er beschnitten. Deshalb sagt Paulus jetzt, der eine Mensch Gottes, Abraham, ist unser aller Vater, sowohl der Nationen als Israel. Aber mit dem Unterschied, die Nationen werden gerettet durch das Evangelium der Gnade Gottes ohne Werke. Direkt ohne Werke. Israel aber unter der Beschneidung stehen. Und wer eben unter der Beschneidung steht, und jetzt kommt die weitere Konsequenz, ist nach der Ordnung Gottes noch unter engere Kontrolle und Verwaltung. Bitte, wenn das wir machen sollten, denke daran, wenn Jesus Christus für Israel und die Nationen kommt, in großer Macht und Herrlichkeit, dann wird er seine Engel aussenden und sie werden verlesen nach rechts und nach links in die Scheunen oder ins Feuer. Die Engel. Und weil Engel nicht feststellen können, ob Leben Gottes vorhanden sei, das können sie nicht feststellen, ob Glauben vorhanden sei, das haben wir was, müssen sie Werke, Beweise ihres Glaubens an Christus getan haben, sonst werden sie nach uns bestimmt. Wie steht es bei uns, bei der Entrückung? Kommen da Engel, schickt Gott Engel? Nein. Der Herr selbst wird nicht mit, sondern in der Person Gottes, in der Stimme eines Erzengels sein, so wie sonst ein Erzengel, so wie sonst eine Person ist, kommt er selbst. Warum müssen wir da Werke präsentieren, wenn er selbst kommt? Er, der nicht auf das sieht, was vor Augen ist, und nicht auf das hört, was das Ohr hört, sondern nur das Herz ansieht. Ob ein Herz ihm gehört, ob ein Herz glaubt. Alles. Was das denn Evangelium ist. Der ist gerettet. Wir haben nur mit ihm zu tun. Bei uns sind Engel als Mitwirkende oder gar als Richterfunktionäre nicht nur ausgeschaltet, sondern von uns gilt in Bezug auf Engel was für ein Wort. Wisset ihr nicht, dass ihr den Kosmos richten werdet? Wisset ihr nicht, dass ihr die Engel richten werdet? Sind das Unterschiede? Ja, jetzt aber. 1. Mose 22. Eine feine Darstellung als Reinigungswasser zum Tisch des Herrn, zum Abendmahl. 1. Mose 22. Passt so wunderbar zu Psalm 22. 1. Mose 22. Wir dürfen jetzt kurz einige Zusammenhänge beachten, die so gewaltig sind, nachdem wir jetzt etwas gehört haben, ich hoffe auch geschaut haben, von einer Herzenstellung Gottes. Und Antworten von heiligen, höchsten himmlischen Geschöpfen, von Engeln. gewaltiger Unterschied. Wie steht's hier? Und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott den Abraham versuchte. Ich muss nur noch schnell sagen, ob Gott etwas tut, oder ob Gott selbst etwas tut, da besteht ein gewaltiger Unterschied. Ob ich selbst etwas tue, oder ob ich etwas tue, ist ein gewaltiger Unterschied. Als Architekt wird gesagt, Architekt so und so baut dieses Haus. Ich baue ich selbst. Mache ich selber Pflaster an und setze einen Stein auf den Rand. Ich selber nicht. Ja. Napoleon hat die Schlacht geschlagen. Hat keinen Finger gerührt. Aber er hat die Schlacht geschlagen. Aber nicht er selber. Nicht er selber. Vor Gott ist das noch gewaltiger. Nur das eine Beispiel. Wenn wir vor den Richterstuhl Christi gestellt werden, also in der Gottesfamilie, nicht mit der Welt, dann gilt Folgendes. Wenn wir vergängliche Dinge gebaut haben auf die Erlösungstat Gottes, halt vorschossen, dann wird die werden unsere Werke verbrennen, er, der Betreffende, wird Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden. Ist das ein Unterschied bei unserer Person? Ich werde Schaden leiden, ich selbst aber werde gerettet werden. Zum Glück ist da ein Unterschied, sonst ging ich ja nicht meine Werke hin, wenn kein Unterschied mehr ist. Gott selbst aber, immer Gott selbst aber, der Unterschied, als wenn Gott andere etwas tun lässt, anderen Ausführung bewilligt, ist aber hier, es steht hier zum Glück nicht, nach diesen Dingen geschah es, dass Gott selbst den Abraham versuchte. Wir kennen die Geschichte so weit, dass wir nur noch weiterlesen können. Vers 9. Sie kamen an den Ort, von dem Gott ihm gesagt hat, und Abraham baute da selbst den Altar und schichtete das Holz. Er band seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Also jetzt letzter Augenblick. Was geschieht? Jetzt wird offenbar, um was es geht. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Knaben und tu ihm gar nichts. Jetzt kommt der gewaltige Satz. Denn nun weiß ich, dass du Gott wirst. Also wer ist hier der Sprecher? Ein Engel. Der Engel, es ist nicht irgendein Engel, es ist der Engel des Herrn. Ein höchststehender Engel. Hochheiliger Engel. Merken wir etwas? Im Augenblick, wo Abraham jetzt den Sohn tatsächlich töten will, tödlichen Schlag setzen will, die Stimme, halt, halt, Abraham. Bitte? Tu dem Plan gar nichts. Denn jetzt weiß ich, spricht der Engel, dass du Gott hörst. Ja, bitte, wenn jemand so spricht, wer will sich des Eindrucks verwehren? Nämlich, dass der sprechende Engel es war, der bis jetzt nicht hundertprozentig davon überzeugt war, dass dieser Abraham seinen Gott so vollkommen vertraut und gehorsam war. Der Engel war wahrscheinlich ein Sprecher für eine große, eine Vielheit der Engel. Und jetzt war der Beweis geliefert, wer hat jetzt recht? Gott, der den Abraham ohne Werke gerechtfertigt hat. Der hat durchgeschaut diesen Satz, ist alles in Ordnung. Vollkommener Glaube, vollkommenes Vertrauen, völliger Gehorsam mir gegenüber. Aber die Engel konnten das nicht feststellen. Das sind ja Dinge, die über ihr Fassungsvermögen hinausgehen. Ob da unauflösliches, göttliches Leben in einem Menschenherzen vorliege oder nicht. Aber bitte, wir müssen das noch abrunden lassen vor unseren Bitten. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Wer spricht mir? Der Engel. Mir gefährlich vor uns einen Fall hat. Also wer hat auf ihr wieder das Opfer gefordert? Ja. War denn nicht ein Mensch, dass ich mir das spreche? Es war heilige Engel. Heilige Engel. Mir nicht vorenthalten hast. Wir wissen, wie es geht. Er zeigt dem Abraham das Entwicklung. Aber jetzt spricht Gott der Höchste. Der Engel fährt zurück in den Himmel. Jetzt kommt er zum zweiten Mal. Und der Engel Jehovas rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel und sprach. Achtung, jetzt redet er nicht aus seinem eigenen, wie sieht er, sondern jetzt kommt er im Auftrag Gottes des Höchsten, nämlich. Und der Engel Jehovas rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht Jehova, dass, weil du dieses getan und deinen Sohn, deinen einzigen, und jetzt zählt das Gott in dir. Selber kann er bitte nachsehen, dass mir als klein gedruckt, das heißt, ich kann nicht sagen. Weil jetzt Gott der Höchste spricht, er hat den gleichen Engel wieder gesandt. Ich verstehe es so. Jetzt gehst du mir noch einmal zu meinem Knecht Abraham. Ich rede jetzt menschlich und sagt einen schönen Gruß von mir, dass weil du dieses getan hast, dieses Schwere auf dich genommen hast, ich dich überaus segnen werde. Reichlich segnen. Und. Gottes Segen. Segensfülle kann, ist fast unerschöpflich hier. Warum? Weil Gott den Engel gewillt hat, seinen Knecht Abraham diesen schweren Weg gehen zu lassen. Deshalb sagt Gott der Höchste, ich schwöre bei mir selbst, dass weil du diese getan mit deinem Sohn, deinem Einzigen, nicht vorenthalten hast, Gott in seiner Höflichkeit und Hoheit lässt offen, wem gegenüber, wer da gefordert hat, nicht vorenthalten hat, ich dich reichlich segne und deinen Samen sehr mehren werde, wie die Sterne des Himmels, und in deinen Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde, und so weiter. Wenn wir das sehen dürfen, liebe Geschwister, dann ist in unseren Herzen viel mehr Licht und Leben und Vertrauen zu unserem wunderbaren Gott, dem Vater der Barmherzigkeit, lebendig geworden. Wenn wir aus seinem Munde wissen dürfen, kommt eben in den Sinn, was sehr wichtig ist hier. Der Hebräerbrief nimmt Bezug auf dieses Wort und sagt, warum hat Gott hier bei sich selbst geschworen. Eigenartig, das macht er uns keiner. Das wird auch gar nicht abgenommen. Warum hat er bei sich selbst geschworen? Ganz einfach. Weil er bei keinem Höheren schwören konnte. Also ist die Frage beantwortet. Hat hier zum zweiten Male wirklich Gott der Höchste geredet? Der Vater Jesu Christi? Antwort? Ganz sicher. Ganz sicher. Das, ich habe hier, wollte noch aus Eros Palmblätter das wunderbare Gericht vorlesen, der Zeit halber nicht. Ich nehme nur ein Wort heraus, das mir gerade geläufig ist. Er schreibt dann gegen den Schluss: Unser Gott ist treu und gut. Er dürstet nicht nach Menschen rufen. Und so weiter. Und stellt das so wunderbar dar, wie der Vater in der Liebe seinen einzig gezeugten Sohn unter seinem Wohlgefallen nach seinem Willen dargebracht hat als vollkommenes Opfer. Und wir sehen dürfen, wie die Weisheit Gottes alles überreitet und das Herz Gottes des Vaters genau das im Original meint, darstellt und tut, was der Sohn uns von ihm offenbaren dürfte. Die Liebe Gottes, den Glauben, die Hoffnung und die Liebe Gottes, die größte von allen, diesen drei Dingen, die nie vergehen werden. Damit dürfen wir übergehen zur Feier des Brotbrechens. Betrachtung von Zusammenhängen unter dem Titel oder der Überschrift Das Gesetz und die Engel. Und schlagen die entsprechenden Stellen auf, zuerst die Zusammenhänge noch einmal Apostelgeschichte 7. Apostelgeschichte 7. Stephanus aber, Kapitel 6, Vers 7, Vers 8 noch, voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Vers 10. Die Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner von Sinizien und Asien stritten mit Stephanus, und sie vermochten nicht der Weisheit und dem Geiste zu widerstehen, womit er redete. Dann bleibt nichts anderes übrig, als was man gesieht. Da schoben sie heimlich Männer vor, welche sagten, wir haben in letzter Woche reden hören. Also das Gemeinste und Verwerflichste und Preiste an Liebe, was nur möglich ist, wird dann angewandt. Das hindert aber den Herrn nicht, bezeugen zu lassen, was dort der Fall war, Vers 15, und alle, die in dem Synedrium saßen, schauten unverwandt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Der hohe Priester aber sprach, ist dies also? Und jetzt kommt die gewaltige Rede dieses Stephanus. Voll Gnade, Kraft und Heiligen Geist. Brüder und Väter, hören. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Dann kommt ein kurzer Abriss des ganzen Geschehens mit der Berufung Israel von Abraham. Was uns interessiert, sind nun die Verse 30 und weitere. Und als 40 Jahre verflossen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai ein Engel in der vollen Flamme eines Dornbusches. Ein Engel. Wir wollen gleich die Zusammenhänge nennen vorerst. Und dieser Engel, dieser Bote Gottes, der dem Mose erschien im Dornbusch, der wird genannt sowohl Jehova als Gott. Der Engel dieser Engel im Alten Testament. Schlagen wir die Stelle auf, 2. Mose, 1. Kapitel, ja, 2. Mose 3, Vers 2. Da erschien ihm der Engel Jehovas. Also nicht ein Engel, ist natürlich auch ein Engel, aber hier die Präzision, der Engel Jehovas. In einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch. Wie Mose herantritt, lesen wir in Vers 4, dass Jehova sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach. Also, es ist ein Engel, der aber offensichtlich die hohe Ehrung von Gott empfangen hat wie wir aus anderen Zusammenhängen deutlich sehen können, nicht nur ein bevollmächtigter Geistesfürst zu sein, ein erschaffenes Wesen, der in der Hoheit eines Erzengels oder Gerücht steht, sondern und mit gewaltigen Vollmachten Gottes ausgestattet ist, sondern der zu dieser Vollmacht an Kräften und Reichweiten der Vollmacht wird, die Vollmacht des Namensträger von Gottes Namen besitzt. Gott gewinnte hohen Engel Wesen, Fürsten, unter hohen Engel Wesen seine eigenen Gottes Namen, die ursprünglich und grundsätzlich nur ihm zustehen, abzubrechen an erschaffene himmlische Herrlichkeitswesen. Vorerst die Erklärung, wir werden dann die Zusammenhänge noch lesen in der Schrift. Noch einmal zurück zu Apostelgeschichte 7. Da erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai ein Engel in der Feuerflamme eines Dornbusches. Da sehen wir wieder, wie das hebräische Wort für Engel und das griechische Wort hier übereinstimmt und wie die Übereinstimmung zu verstehen ist. Vers 35. Wie die Mose, denen sie verleiteten, indem sie sagten, wer hat dich zum Obersten und Richter gesetzt? Diesen hat Gott zum Obersten und Retter gesandt, mit der Hand des Engels, der ihm in den Dornbusch erschien, also zum zweiten Mal. Dieser führte sie heraus. Dieses Wort dieser kann sich auf Mose beziehen oder den Engel. Wir werden sehen, Mose war der menschliche Führer und dieser Engel des Herrn war der geistliche Führer. Das heißt, unter den Geistern der Führer von Gott bestellt. Vers 38. Dieser Mose ist es, der in der Versammlung in der Wüste mit dem Engel, welcher auf dem Berge Sinai zu ihm redete und mit unseren Vätern gewesen ist. Der lebendige Aussprüche empfing, um sie uns zu geben. Vers 41. Und sie machten ein Kalb in jenem Tag und brachten den größten Bild der Schlachtopfer, der gürzte sich an den Werken ihrer Hände. Es kommt das gewaltige Wort. Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin, nämlich dem Heere der Himmel zu dienen, wie geschrieben steht im Buche der Propheten. Und jetzt haben wir vor uns das Heere der Himmel. Was haben wir darunter zu verstehen? Wir sagen, wir halten die Apostelgeschichte 7 noch offen, schlagen das fünfte Buch Mose auf Mose 4, Vers 19. Das steht unter dem Gesetz, was wir lesen. Und dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebest und die Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer der Himmel sehest, und verleitet werde und sie vor ihnen bittet und ihre Diener. Der Jehova, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Also, unter dem Höhe der Himmel haben wir vorerst zu verstehen Sonne, Mond und Sterne. Sie sind die Zeichen des unsichtbaren Heeres, aber das Heer der Himmel. Dazu lesen wir das Wort im 1. Könige 22, dann haben wir das unsichtbare Heer der Himmel vor uns. Vers 19. Und er sprach, der Prophet, zu Ahab, und darum höre das Wort Jehovas. Ich sah Jehova auf seinem Throne sitzen und alles Heer der Himmel bei ihm stehen. Sind das jetzt auch schon jemand und Sterne? Nein, das sind jetzt Geistwesen. Und zwar zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Also das Heer der Himmel besteht aus einer Rechten und aus einer Linken. Und er sitzt auf dem Thron und dieses Heer, wahrscheinlich, so verstehe ich, die Vertreter sämtlicher Himmelsheere. Vor ihm eine Art wie bei uns die Volksvertreter im Nationalrat oder im Ständerat. Das ist der Vorsitzende, hier Gott, und dann die Fraktion der Rechten, die Fraktion der Linken und die Mitte. Das ist wirklich so. Scheint auch ein Schatten ist, ein Abbild der Dinge, die im Unsichtbaren Himmel vorhanden sind, zu sein. Es stimmt, der Vorsitzende, also nicht Christus, Gott, Christus, eine Antrag, wer will Ahab bereden, dass er hinausziehe und zu Ramoth mir falle? Das war von Gott unbeschlossene Sache. Dieses einzige Ahab, des gottlosen Königs. Es ist interessant zu lesen, der eine sprach so, der andere sprach so. Also, die Herren Abgeordneten stellten ihre Anträge, brachten ihre Vorschläge vor. Und von da ging das etwas hin und her mit den Anträgen. Keiner fand die Zustimmung des Vorsitzenden. Da trat der Geist hervor. Und wenn wir das lesen vorerst, da trat der Geist hervor, dann denken wir vorerst, eben weil wir so fromm und fahr sind, nur an den Heiligen Geist. Und siehe da, da trat der Geist davon und stellte sich vor Jehova und sprach, ich will ihn bereden. Jehova spricht, wodurch? Er sprach, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein in dem Munde aller seiner Propheten, also aller Propheten Aaron. Und er sprach, du wirst ihn bereden, und wirst es auch ausrichten. Gehe aus und tue also. Also, es nimmt Gott den Antrag eines Lügengeistes entgegen und bestimmt ihn zur Ausführung. Er riet ihn, er bestimmt ihn zur Ausführung. Vor uns steht hier das ganze Heer der Himmel unsichtbarer Art. Und das ganze Heer der Himmel sichtbarer Art als Zeichen für die unsichtbaren Heere und ihre Vertreter, ihre Führer, ihre Fürsten, Sonnen und Sterne. Können wir jetzt die Apostelgeschichte lesen? Gott aber wandte sich ab, Vers 42, und gab sie dahin, den Heere der Himmel zu dienen. Dann sind wir nicht erstaunt, dass wir dann in Vers 43 erstens lesen, nachdem wir Kenntnis davon haben, dass das Heer der Himmel aus zwei Fraktionen besteht, dass sie vorerst einmal da unten dahin gegeben waren unter ihrer Führung. Ja, ihr Name die Hütte des Moloch aus und das Gestirn eures Gottes Rempan, das Saturn. Die Bilder, wenn sie ihr gemacht hatte, sie anzubeten. Und ich werde euch verpflanzen über Babylon hinaus. Kurze Ansage der Gerichte Gottes über Israel. Kommt das Positive. Das heißt, jetzt kommt, dass dahin gegeben sei unsere Kriegskontrolle in die Herrschaft der Rechten. Das ist ja auch ein Teil des Heeres der Himmel. Und in Vers 44, unsere Väter hatten die Hütte des Zeugnisses in der Wüste, wie der, den ich zu Moses redete, befahl. Achtung, das ist ein eigenartiges Wort. Wie der, den ich zu Moses redete, befahl. Dürfte das so heißen, wenn es sich hier um Gott oder um Christus handelt? Ich glaube nicht. Das würde der Geist, der Heilige Geist, nicht gestatten. Wie der, welcher zu Moses redete, und der, der mit Mose redete, wird von Stephanus voll Heiligen Geistes und voller Klarheit als ein Engel bezeichnet. Als ein Engel bezeichnet. Unsere Väter hatten die Hütte in Zeugnis und so weiter. Befahl sie, nach dem Muster zu machen, das er gesehen hatte. Wie sie auch unsere Väter überkamen und mit Josua einführten bei der Besitzergreifung des Landes, der Nationen, wie sie dort austritt und so weiter. Es kommt die Schlusszusammenfassung dieser gewaltigen Rede. Übrigens darf ich sagen, diese Rede, dieses Zeugnis des Stephanus, steht vor mir gleichsam als Scheidebrief von Gottes an sein geliebtes Volk Israel.
Das heißt ja, Markus, man kann Gott lächeln, ja. Man kann den Sohn lächeln, ja. Aber den Heiligen Geist, das ist
ja,
nicht
das steht da, ja, ja. Und damit, ja. Und jetzt hören wir, es kommt das Maximum dessen, also die konzentrierte Zusammenfassung. Wogen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt. Und sie haben die getötet, wenn sie die Ankunft des Gerechten zuvor verkündeten, dessen Verräter und Mörder ihr betont, lesen, jetzt geworden sein. Das war es. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen habt und nicht beobachtet habt. Ja, merken wir, in welcher Fortsetzung, darf ich einmal sagen, haben wir gemerkt, in welchem Anlauf der Worte, der Anklage, Stephanus spricht. Und als Höhepunkt dieser Anklage darf ich einmal das so sagen, wie ich sehe und verstehe. Und ihr bildet euch, weist das ein auf euer Gesetz und meint, dass Gott der Höchste ist, sei, von dem ihr es empfangen habt, direkt. Gut, habt nicht gemerkt und ist euch nicht verborgen, dass es von Engeln angeordnet ist. Ein solches Urteil kann natürlich nur ein Mann voll Heiligen Geistes in Christus Jesus aussprechen. Ist ja Vollmacht. Wenn nun Stephanus in dieser Beziehung allein da stünde, müsste man sagen, immerhin ein gewaltiges Zeugnis von einem Mann, der nach der Schrift ebenso ein gewaltiges, eindeutiges, vollkommenes Zeugnis besitzt. Aber wir wissen, dass jedes Zeugnis von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden sollte, besonders dann, wenn es sich um Fragen von Leben und Tod, von Sein und Nichtsein, von Gott oder Nicht-Gott handelt. Und da scheint es wirklich geleistet zu sein, dass nur oder wunderbar zu sein, dass nur noch einer in Frage kommt, der das Gleiche bezeugen kann, das Vollmacht womöglich noch gewaltiger. Paulus in Galater 3. Um was für ein Problem handelt es sich denn in Galater 3? Genau um Gesetz und Werke einerseits oder um Gnade und Glauben andererseits. Der 17. Kapitel 3 Galater. Dieses aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund, nämlich mit Abraham, der nur auf dem Boden der Grundlage der Verheißung beruhte, ohne jede Forderung, nur auf Glauben und Gnade. Einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später und Achtung, entstandene Gesetz. Bitte. Was ist da wieder bei? Entstandene Gesetz. Nicht ungültig. Die Verheißung Gottes an Abraham. Um die Verheißung aufzuheben. Denn wenn die Erbschaft aus Gesetz ist, so nicht mehr aus Verheißung. Denn Abraham aber hat Gott zu der Verheißung geschenkt. Warum nun das Gesetz? Es würde der Übertretungen wegen hinzugefügt. Wenn wir dazu Römer 5, Vers 20 lesen würden, müssten wir mit beinahe etwas entsetzen feststellen, es hat sich neben eingeschlichen, das Gesetz. Wohin neben ein? Zwischen die von Gott den Abraham gegebene Verheißung, 430 Jahre vorher, und der Erfüllung dieser Verheißung hat sich das Gesetz zwischen hinein begeben, geschoben. Ich darf hier an ein Wort des Apostels Paulus im Epheserbrief erinnern. Schlagen wir das doch schnell auf, wenn es nicht hier ist, das ist das Zeichen. Der 14. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und jetzt abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung. Wenn wir das lesen, dann denken wir an irgendeine Zwischenwand einer Umzäunung. Sei das bei einer Schafherde, das sind zwei Abteilungen und vermuten eine Zwischenwand der Unfriedigung. Nein. Der Geist Gottes bewegt sich immer in den Ordnungen des Hauses Gottes. Gibt es da eine Zwischenwand und eine Entfriedigung? Wir denken zuerst an die Stiftshütte. Und da ist wiederum wichtig zu sehen, wie das Vorbild der Stiftshütte das trefflich bezeugt. Zuerst empfing Mose die Weisung, dieses Heiligtum nicht in Form eines Heiligtums und eines Allerheiligtums voneinander getrennt zu bauen, sondern ein einziger Raum, ein ganzes solches sein. Zweimal wird das wieder bestellt. Auch das ist das Heiligtum ein ganzes sein. Und erst später heißt Trennung und also die Klammern der Zusammenfügung gegolten. Einscheidendes. Das ist die Zwischenwand der Unfriedigung. Einscheidendes. Und welche gewaltigen Bedeutungen solche nach den gesetzgegebenen Anordnungen einerseits, aber unter den Vorsicht Gottes des Höchsten behielten Anordnungen, müssen sie einerseits zum größten Versager werden in der Engelin, damit Gott recht behalte, wenn er seinen Engeln jetzt nicht so lasst lässt, wenn er in seinen Augen selbst die Himmel nicht reichen sind, sodass die Dinge in den Himmel eines besseren Schlachtopfers bedürfen als von Blut, von Kälbern und Böcken und so weiter. Um Gottes Willen aber, der die Dinge zum Beschluss erhoben hat, als die Engel die Anträge vorbrachten, ist dieser Scheidevorhang noch zu den gewaltigen geistlichen, zu der geistlichen Darstellung geworden, weil ja im Heiligtum der Raum der Seele und ihrer Organe dargestellt sind und im Allerheiligsten der Raum des Geistes und seine Organe dargestellt sind. Und wir lesen im Hebräerbrief, die Funktion, die Auswirkung des Schwertes des Geistes, des Wortes Gottes, des zweischneidigen Schwertes des Geistes, gibt welche unter anderem? Haut durch Maß und Bein niederlassen, dies entscheidet Seele, Heiligtum und Geist, aller Heiligen. Also ist, hat dieser Scheidevorhang gleichzeitig eine wunderbarste geistliche Bedeutung und bietet uns eine Illustration für einen Fischer, nicht nur für uns, sondern sogar, oder umgekehrt, nicht nur für den Petrus, schwer verständliches Paulus Wort, sondern sicher auch für uns. Sodass wir verstehen können, weil die Hütte, die Stützhütte ja nichts anderes darstellt, als die Hütte unseres Menschenleibes. Und wie in der Hütte unseres Menschenleibes eine Seele und ein Geist wohnen, so ist in der Stützhütte der Wohnraum des Heiligtums, der Wohnraum der Seele dargestellt, und im Allerheiligsten der Wohnraum des Geistes. Diese Zusammenhänge waren nötig, kurz ausgesprochen zu werden, bevor wir weiterlesen. Epheser 2, das verstehen wir. Und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleische, und das schreibt der Hebräer rein, wodurch ist sein Fleisch gleich dargestellt? Durch den Vorhang, den Scheidevorhang. In seinem Fleisch, abgebrochen hat die Zwischenwand, der Umzäunung abgebrochen, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, nämlich das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweggetan hatte. Also, wozu, für was ist dieser Scheidevorhang auch noch ein Ding? Für das Gesetz der Gebote in Satzung, das eine Feindschaft ausgerichtet hat zwischen Israel und der Nation. Eigenartig. Auf dass er die zwei Frieden stiftet in sich selbst, die einen neuen Menschen schließe und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte. Für sein Kreuz. Zurück, wir haben den Galaterbrief, da gab es neben dem Epheserbrief, zu Galater 3, Vers 18. Denn wenn die Erbschaft aus Gesetz ist, sind sie aus Verheißung. Denn Abraham aber hat Gott sie durch Verheißung geschenkt. Darf ich das etwas sehr einfach, aber ebenso gewaltiges andeuten, der große Gegensatz oder ein großer Gegensatz zwischen der Verwaltung des Gesetzes und der Verwaltung der Gnade Gottes besteht jedem Kind sofort einleuchtend und ist es nicht so, das Gesetz fordert vom Menschen und legt dem Menschen eine Last auf, die er nicht nur nicht tragen kann, sondern unter der er zusammenbricht. Das ist das Gesetz. Also, das Gesetz fordert vom Menschen, legt Last um, erträgliche Lasten auf. Und die Gnade Gottes, die in der schenkt nicht nur Gott alles, sondern sich selbst und alles, was er ist und hat, seine Schöpfung. Die Gnade schenkt sich selbst, gibt alles, alles und entlastet alles von allem. Das ist ein Unterschied. Engel, Herrlichkeitswesen, himmlische Wesen, verglichen mit Gott, unbeschreiblich, der Gegensatz. Der Neunte, warum nun das Gesetz? Es wurde der Übertretung im Wesen hinzugefügt, bis der Same käme, der Same ist es nicht, dem die Verheißung gemacht war, angeordnet durch Engel, also ist Paulus der gleichen Meinung des Stephanus. Jawohl. Angeordnet durch Engel in der Hand, es geht ja noch einen Schritt in erklärender Natur weiter, in der Hand eines Mittlers. Jetzt macht er die schwer verständliche. Aber wenn verstanden, unglaubliche Feststellung, ein Mittler, das heißt, das, was unter dem Begriff Mittler, griechisch Mesite, zu verstehen ist. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von allen gesandt. Gott aber ist einer. Also heißt das, jener Mittler war der Engel, war der abgeordnete Parlamentär von Gott selbst gelangt. Danke dir. Und so? Nein. Ein Parlamentär bei uns ist der von mir gesandt, ein Parlamentarier. Nein, das ist ein Abgeordneter, ist immer ein persönlicher Repräsentant einer Menge, einer Vielheit, eines ganzen Volkes, einer Herrscher. Parlamentäre werden da ernannt, wenn zum Beispiel zwei kriegführende Herrscher, einer hält die weiße Fahne hoch zum Zeichen der Übergabe. Und was geschieht jetzt? Jetzt nennen beide Parteien ihre Vertreter, ihre Parlamentäre. Denn es können ja nicht alle mit allen sprechen. Das ist ja richtig bei uns manchmal möglich. Das ist der griechische Begriff eines Mittlers im Neuen Testament. Ein Mittler ist nur dann Mittler, wenn er von einer Vielheit gesandt ist, wenn einer mit ähnlicher Funktion von nur einem, von Gott gesandt ist, dann ist er was? Dann ist ein Gesandter ein Apostel, Jesu Christus, oder Gottes. Jetzt könnte jemand sagen, mir ging es selber so, ist schön, wenn man beim Studium des Wortes Gottes vom Wort selber immer in Verlegenheit geführt wird. Und man dann nicht die Augen schließt vor solchen Verlegenheiten, die einem das Wort Gottes bringt, sondern wenn man da vor dem Herrn stehen bleibt, so lange stehen bleibt, bis er uns seine Antwort gegeben hat. Und jedes Wort, wo steht das? Ich glaube auch, in Jesu, oder da hast du gar nicht, ihr kennt sofort. Und es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Jetzt, wie geht es weiter? Aha, Achtung, wie geht es weiter? Nicht etwa Christus Jesus, sondern der Mensch Christus Jesus. Warum? Jetzt ist geklärt mit diesem Nachsatz, auf welcher Seite dieser Vertreter steht. Steht er auf der Seite Gottes oder steht er auf der Seite der Menschen? Als Mittler kann er nur auf der Seite der vielen stehen. Also, auf unserer Seite. Ist das nicht wunderbar? Nachdem der Sohn Gottes von Ewigkeit her Sohn der Herrlichkeit war, Gottes und Gott selber war, zum Verwechseln mit dem Vater. Es sich gefallen hat lassen, die Herzensgedanken seines Vaters an sich als Opfer durchführen zu lassen. Und zwar in Menschengestalt der Niedrigkeit, sodass er an sich die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde tut. Römer 8, Vers 3. Hat Gott, wir stehen jetzt, der Vater gesagt, weil du dieses getan hast, solche Erniedrigung und Schmach auf dich genommen hast, anerkenne ich dich fortgehen, nicht nur länger als mein Sohn, den ich den einzigen, den ich gezeugt habe, sondern als den Menschen. In dir sehe ich die ganze Menschheit vertreten. Ein Mittel zwischen Gott, dem einen, und den Menschen, den vier. Deshalb heißt es jetzt der Mensch, Christus Jesus. So wie es sich zu sagen, am besten nur Stille sein und uns freuen, mit großer Freude anbeten. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Zweimal ist das Wort einer. Das heißt, jetzt ganz verschärft, das, was ich wagte anzudeuten, als Verständnis von Stephanus, seines Zeugnis, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen habt und nicht beobachtet habt. Das Paulus von Anordnung von Engeln in der Hand eines Mittlers, eines Vertreters und klärt die Frage, auf welcher Seite der Vertreter war. Damals auf der Seite, weder auf der Seite Gottes noch der Menschen, sondern der Engel. Also durch Engel, nicht durch Engel, die Vielheit, in der Hand eines Mittlers, weil nicht die vielen Engel mit den vielen Israeliten sprechen können. Unmöglich, ganz klar. Auf der Seite Israels natürlich war wer der Mittler? Ja, klar. Ja, und so war auf der Seite der Götter, Gott nennt sie ja die Hoheiten, die Götter, Elohim und so weiter. Wie denken wir an das Wort des Apostels Paulus, der sagt, für uns ist ja jedes, alles das, was man ein Götzenbild nennt, in unseren Augen ist das ja nicht. Das ist ja auch nicht. Vor Gott und vor uns. Also das kümmert uns gar nicht. Das geht ja so weit, dass Paulus den Korinthern sagen kann. Also wenn ihr irgendwo eingeladen seid zu essen, also stellt euch vor, damals Juden unter Gesetz, und ihr wollt hingehen, die Freiheit ist jedem, scheint gewährleistet, zu entscheiden, ob er hingehen will oder nicht. Und da wir diese sehen, dass er gar nicht die Frage stellt überhaupt, ist das nun wirklich extra Fleisch oder ist das heiliges Fleisch, also selbst zubereitetes Fleisch oder nicht? Das ist die Konsequenz. Es spielt gar keine Rolle mehr im Glauben, in dem an Christus Glaubenden, der vom Gesetz befreit ist. Soweit geht das. Und nun? Passen wir auf, das Wort müssen wir doch noch einmal sehen in dem Zusammenhang, das ist ja durchgehend wichtig. Psalm 82. Elohim steht in der Versammlung El. Inmitten der Elohim, wer sagt, richtet er selbst. Sonderbarerweise hat er gegenüber denen, wie wir sehen werden, die er Götter, Mehrzahl von Gott, die er Götter, also jeden Einzelnen einen Gott nannte, und Söhne des Höchsten ehrte. An denen hat er allerhand ausgerichtet. Wie sollen wir ihr ungerecht richten? Und die Person der Gesetzlosen ansehen. In meinen Augen ist die Person der Gesetzlosen der Satan. Bitte, ist nicht sogar, ja, wieder unter den Menschen so, war nicht zur Zeit eines Adolf Hitler so, dass selbst die vielen, die merkten, wie schief die Sache steht, moralisch oder gar glaubensmäßig, im Blick auf die Verfolgung der Juden und so weiter, dass die, soweit sie irgend noch etwas zu sagen hatten, als Lehrer hörten, doch immer ein wenig daran dachten, was würde der oder seine Leute sagen, wenn ich das jetzt so darstellen würde in der Schule. Ist das Gott wohlgefällig? Nicht nur bei Menschen, nicht bei Engeln, die Geister noch weniger. Er hat also allerlei auszusetzen und summa summarum zusammenfassen, wendet er sich gleichsam von ihnen ab und spricht vor sich selbst hin und zu seinem Sohn: Sie wissen nichts und verstehen nichts. Dabei sind es die Ersten von denen geschrieben steht, da sie sich für Weise hielten und für verständlich. Gerade die stimmt wunderbar mit der Feststellung des Apostels Paulus mit rein, dass Gott die ihnen fehlende göttliche Weisheit durch wen illustrieren und bezeugen will, verkündigen will. Ausgerechnet durch die, die in ihren Augen die Günstigen, nämlich die Lachen. Die Gemeinde des Christus. So ungefähr. Wunderbar ist unser Gott. Und wenn wir noch an die das Allerheiligste, nein, Allerheiligsten ausgesprochene Gebet Jesu vor dem Vater uns erinnern lassen, das heißt, und Jesus im Heiligen Geiste beten sprach: Vater, ich preise dich, dass du dieses den Klugen und Weisen verborgen hast und hast es den Unmündigen geoffenbart. Dafür durch die Bisher.
Also, Verstand, Klima und Gebet und von der Unterordnung und das Gebet, das ist da richtig, kann man eigentlich in zwei ganz wunderbare Schriftwörter klarstellen, dass man in Hebräer 4, Kapitel 4, Vers 2 heißt,
zu denken aus uns, aus dem Gebeten, ist eine gute Botschaft verfügt worden, gleich wie auch jenes, das uns verfügt wird, und Gesetzgebung, gleich wie auch jenes. Aber das Wort der Verkündigung nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, eben nur noch ein bisschen, noch ein Buchstaben verwundert. Weil es bei denen, die es hörten, nicht mit dem Glauben verwischt war. Mit dem zweiten Schritt stehen in 1. Korinther da, Vers 2. Oder 4. Und auch das spricht so Paulus in der Tat aus die Brüder an, dass unsere Väter all uns verwunden waren und alle durch das Leben durchgegangen sind und alle auf Moses getauft wurden in der Wolke und in der Lehre und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Wesen, der sie begleitete und jetzt vergänzt sich alles. Der Feld aber war gestürzt. Und dort macht unser Paulus so genau die Scheidelinie zwischen dem Gesetz und dem Glauben. Aber wer damals das so gemacht hat, dass er auch das mit dem Glauben verbunden hat, wird zum Beispiel im Prophet Habakkuk nicht da. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Der hat nur können verführt werden durch das Gebet. Aber die ist ausgeschlossen. Der ist dahin geführt worden, dass das Gesetz ein Zuchtmeister aus Christus
ist. Das ist für ihn ein guter Vorschlag. Und da darf ich nur noch ergänzen, jetzt das Wort, das Gesetz ist nicht aus Glauben. Aber weil vom Höchsten sanktioniert ist es insofern, so wie Gott es glaubensmäßig verstanden hat und gedacht hat, ersonnen hat, sind ja in den gleichen Buchstaben des Gesetzes, in der Vorsehung Gottes, die ganze Gnade und der ganze Glaube drin enthalten und verborgen. Nur war es ihnen reinlich für den Glauben von mir verborgen. Ich darf hier an das Gewaltige doch, die gewaltige Darstellung noch für heute abschließend heranziehen. Wir haben ja kürzlich mit wenigen Hinweisen die Altäre Gottes so bezeugen dürfen, dass jeder für sich eine besondere Darstellung der Liebe Gottes ist, und zwar in anbetungswürdiger Weise. Der oberste Teil jenes großen Altars Hesekiel 43 beschrieben, mit allen Formen, Maßen und so weiter, mit jede Abteilung des Altars mit ganz wunderbaren Namen genannt, bildet der oberste Teil. Wir werden nächstens diesen Altar in Hesekiel 43 näher ansehen, als eine der wunderbaren Darstellungen der Liebe Gottes. Der oberste Teil des Altars, der dann in verschiedenen, ganz primitiv und falsch gesagt, Absätzen sich darstellt, bis auf der Erde stehen. Der oberste Teil heißt Har-El, das heißt Gottesberg. Und die Oberfläche dieses obersten Teiles heißt Ariel. Ari heißt Löwe und El heißt wieder Gott. Gottes Löwe. Die Oberfläche. Und im Deutschen ist das christlich das zwischen einer Oberfläche, wenigstens beim Altar, und der Opferfläche kein wesentlicher Unterschied besteht, was die Buchstabenfolge betrifft. Oberfläche, ein Altar ist ja gleichzeitig Opferfläche. Die Oberfläche aber ist gleichzeitig der Gipfelpunkt des obersten Absatzes dieses Altars, und dieser oberste Absatz heißt Gottesberg. So. Welcher Berg im Alten Testament wird genannt der Berg Gottes, Har El? Ausgerechnet der Berg Sinai, Horeb. Har El. Also, wären jetzt diese einfache Tatsache glaubensmäßig von einem Israeliten oder von Israel erkannt worden, dass der Sinai, der ja im Übrigen so eine stutzige Form hat, nicht? Als Berg Gottes den obersten Teil eines Altars Gottes darstellt, und dass die Oberfläche gleichzeitig was ist, der Gipfel des Berges, auf den Mose hinaufzusteigen hatte, um dem Engel zu begegnen, die Opferfläche war. Und was lesen wir? Da brannte ein gewaltiges Feuer auf dem Berg und auf dem Altar, auf der Oberfläche. Und es könnte Isaac auch wieder einmal fragen, oder wir als gleiche Isaac sollte das heißen, Herr, wenn das der Gottesberg ist, der Sinai, und da oben ist eine Oberfläche, und da brennt ein Feuer, wo ist das Land? Das Opferland. Und was lesen wir? Da fuhr Gott herab, mitten in das Feuer. Um was darzustellen? Mein geliebtes Volk, ich bin bereit, mich in das Feuer des Gerichtes, das ihr zu tragen hättet, hineinzubegeben und mich um meiner Liebe zu erfüllen, durch dieses heilige Gerichtsfeuer verzehren zu lassen. Hätten sie nur einigermaßen solches verstehen dürfen, warum haben sie es nicht verstehen dürfen? Ich halte wieder dafür und unsere Kinder. Dann hätte Gott ihnen damals schon alles geoffenbart und wäre ihnen das Lamm Gottes, das an jedem Tage von den hohen Priestern nach dem Gesetz geschlachtet werden müsste, verstanden und erkannt. Wahrscheinlich wären wir heute nicht sicher, niemals in die Stellung von solcher Erstlingsberufung und Heiligen und Auserwählten Gottes. Komm. Vielleicht.